Thanks for saving me.
Bleeding hearts of the world, unite.
Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Ho, 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 auch von mir. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like the shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zu unserer Weihnachtsfolge.
Yay!
Yay!
Wir haben uns so darauf gefreut.
Wir haben einen Weihnachtsfilm dabei.
Natürlich.
Namens
Der Grinch.
Ja, der Film mit Jim Carrey als Grinch. Bevor wir anfangen, darüber zu reden, wie immer vorneweg, wir sind ein nicht spoilerfreier Podcast, also im besten Fall habt ihr den Film gesehen. Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie wir den Film finden. Das heißt, das ist jetzt für uns die große Überraschung. Und deswegen steigen wir ein, wie immer, mit der Frage, ho, 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 Anne, wie hat er dir denn gefallen, der Grinch, der Weihnachtsfilm?
Ja, ja, wir haben es in der letzten Folge gesagt, wir sind ja ehrlich und offen zu euch, wir haben ja keine Geheimnisse vor euch.
Kaum.
Lisa und ich, wir hatten beide den Grinch noch nicht gesehen.
Korrekt.
Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist eine Wissenslücke. Mein Gott, es gibt so viele Filme und Serien, man kann ja gar nicht alle gucken. Aber darum stand der Grinch jetzt ganz oben auf unserer Watchlist, gerade jetzt auch für diese Weihnachtsfolge. Mhm. Ich möchte übrigens ganz kurz, ich muss jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen klugscheißern, weil wir schon über den Grinch die ganze Zeit reden. Also, in Deutsch heißt der Film Der Grinch. Ich dachte immer, er hieße The Grinch. Das ist völlig falsch. Der Film heißt Der Grinch und der Originaltitel, das englische Original heißt How the Grinch Stole Christmas. Also es gibt keinen Film in keinem Universum, der The Grinch heißt.
Ja.
So, das wollte ich nochmal klarstellen.
Direkt mal reinwerfen.
Unbedingt.
Finde ich gut, dass du es klarstellst. Ich habe eine Runde mehr durchs Internet gedreht, um sicherzugehen, dass ich einen richtigen Film gucke, weil ich nämlich auch nicht wusste, dass der auf Englisch so heißt. Finde ich aber einen wichtigen Punkt, weil nachher später schon mal hier geplantet, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass der Titel so heißt,
ja,
für die Dramaturgie des Films. So.
Yes. Yes, yes.
Kommen wir später drauf.
Aber du hast mich ja gefragt, wie mir der Film gefallen hat.
Mhm.
So, also ich kann jetzt einen Haken machen hinter diesem Film, der auf der Liste steht mit, mein Gott, Anne, diese Filme oder diese Serien müsstest du eigentlich schon seit 20 Jahren gesehen haben.
Mhm.
So, diese Lücke habe ich jetzt geschlossen. Werde ich diesen Film nochmal gucken? Eher nicht, behaupte ich jetzt mal. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass der mir nicht gefallen hat. Also das waren irgendwie, ich habe nachgeguckt, 100 Minuten, die kann man sich mal geben. Also wir reden ja jetzt auch über diesen Film, ich kann jetzt mitreden. Aber es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, mein Gott, der ist jetzt unter den Top 3 meiner liebsten Lieblingsfilme of all times. So ist es nicht. Aber die 100 Minuten konnte man sich mal geben. Übrigens, Fun Fact am Rande, ich nenne keinen Namen, aber ein guter Freund von mir, dem ich erzählt habe, dass wir über den Grinch jetzt sprechen,
ja,
ein guter Freund von mir hat den auch noch nicht gesehen, also wir sind in guter Gesellschaft, und hat aber gesagt, boah, nee, also ich liebe euren Podcast, aber die Folge kann ich nicht hören, weil den Grinch, ich habe den Film überhaupt nicht gesehen, aber der nervt mich so. Dieses ganze Merchandise, was man überall mitbekommt. Der Grinch ist ja überall in der Weihnachtszeit. Das nervt mich so krass. Ich gucke diesen Film nicht und darum kann ich leider eure Folge nicht hören. Finde ich insofern interessant, weil also jeder hat ja irgendwie eine Vorstellung vom Grinch. Also dass das so ein grünes, miesepetriges, weihnachtshassendes Monsterwesen ist, auch wenn man den Grinch nicht geguckt hat,
ja,
weder den Film noch die Serie. Es gibt ja auch eine Animationsserie. Es gibt Die Originalvorlage ist ein Bilderbuch. Also der Grinch ist ja irgendwie bekannt, auch wenn man ihn nicht gesehen hat. Also wie hat mir der Film gefallen? War okay. Ich habe den jetzt geguckt, wir reden drüber. Ich freue mich auf diese Folge. Ich würde dem eine solide 3+ geben. Wow, jetzt sind wir schon beim Schulnotensystem angekommen. Was sagst du, wie hat dir denn der Grinch gefallen?
Ja, ich habe gedacht, schade, dass ich den nicht gesehen habe, als er rauskam. Mit so in meinen Teenager-Years, da hätte ich das, glaube ich, richtig lustig gefunden.
Komm, wir nennen jetzt Ross und Reiter, wir bleiben mal konkret. Der Film ist von 2000.
Ja.
Wir nehmen diese Folge auf im Jahr 2025. Also wir haben 25 Jahre gebraucht, um diesen Film zu gucken. Du warst
12.
Zarte 12.
So.
Das ist, glaube ich, wäre ein gutes Alter gewesen für den Film.
Genau. Ich hätte den gefeiert. Ich hätte die Witze super gefunden. Ich hätte diese doch eher auch, es ist ja schon auch ein trauriger Anstrich. Mhm. Ne? So, also der Grinch ist ja schon wirklich massiv anti und ich hätte, glaube ich, alle diese Jokes total gefeiert. Das wäre genau mein Film gewesen mit 12. Deswegen versuche ich das ein bisschen zu sehen mit schade, dass ich den nicht zu dem Zeitpunkt gesehen hätte, weil ich weiß, der hätte der 12-jährigen Lisa äußerst gut gefallen. Und die habe ich versucht gucken zu lassen. Aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt noch eine Theorie. Wir sind ja ein transparenter Podcast. Mhm. Ihr hört diese Weihnachtsfolge zu Weihnachten. Mhm. Wir haben die Folge nicht aufgenommen während der Weihnachtszeit. Weil wir.
Du verrätst unsere ganzen Geheimnisse.
Ich weiß, aber wir sind ja unter uns.
Okay.
Und unter uns gesagt, es ist Mitte Oktober.
Ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Weihnachten.
Nee, aber ich muss sagen, ich bin noch nicht im Christmas Spirit, das möchte ich nur auch noch mal mit einrechnen.
Moment,
weil
du hättest den Film in 8 Wochen wirklich irgendwie mit einem anderen Mindset und mit einem anderen Gefühl sehen können? Ernsthaft?
Ich glaube schon, weil ich glaube, das habe ich zu Hex schon mal kurz, als wir Hex Staffel 2 besprochen haben, kurz eingeworfen oder 1, ich weiß gar nicht mehr. Ich liebe ja Christmas-Dekoration. Das heißt, mein ganzes Wohnzimmer, in dem auch der Fernseher steht, wäre dann sehr, sehr weihnachtlich. Also da hätte ein Weihnachtsbaum gestanden. Es hätte sich, ne, also es hätte gepasst vom Setting. Ich hätte schon seit Tagen, Wochen Weihnachtsmusik gehört. Es hätte schon gepasst. So,
ja, okay.
Das ist jetzt natürlich unser Ding. Das habe ich aber versucht, irgendwie mit meinem inneren Mindset auszugleichen, da ich ja Weihnachten mag.
Mhm, ich auch.
Dachte ich, es funktioniert eigentlich doch. So, das jetzt mal unter dem Punkt, vielleicht liegt es daran. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube, man muss es einfach mögen. Also ich sag mal so, das ist ja ein sehr bestimmter, spezifischer Style, der da gewählt wird. Ne? Also es ist ja, ich nenne das jetzt mal, alles ist over the top.
Ja, voll.
So, also klar, wenn du Jim Carrey besetzt für den Grinch, das ist over the top, nicht wertend gemeint, einfach nur als Geschmacksstil, Ästhetik. Dieses Who Will ist ja ein Wimmelbild, wo du nicht weißt, wo guckst du gerade aus. Die Kamera ist eigentlich immer tilted, also immer gekippt.
Mhm.
Das führt dazu, das Bild ist irrevoll, die Kamera ist schräg. Es ist also in your face. So, also hier ist Weihnachten im Extrem. Und das muss man mögen, glaube ich. Und für mich war es eigentlich die ganze Zeit nur so, oh, ist es viel? Aber es hat natürlich, ist schon mit der Message eigentlich verbunden. Aber über die Message würde ich gerne mal mit dir reden, weil ich würde sagen, der Film startet ein mit einer Message sowohl über Cindy Lou Who, also der Hauptprotagonistin, dem 6-jährigen Mädchen, als auch der Grinch. Also er ist anti-Weihnachten und sie hat jetzt ihre Probleme mit Weihnachten, weil es geht ja irgendwie nur um Geschenke. Also eigentlich antikapitalistisch. Der Weihnachten, hier geht es ja irgendwie nur noch um Geschenke und um Verkäufe und what's the spirit of Christmas, ist so die Frage. Ne? In dem Sinne, finde ich, ist das natürlich super eingefangen, dass man halt erschlagen wird von diesen kaufwütigen Who-Villern, die da einen, die völlig crazy sind und alles wird nur noch zugehängt und das kostet ja alles Geld. Also jede Dekoration, das ist ja alles nur viel Zeug, was für Weihnachten stehen soll oder nicht. So, also das war meine Annahme, darum geht es, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man in den Film reinkommt. Würdest du dem zustimmen?
Absolut. Also vielleicht verkraftet man das als Zwölfjähriger auch noch besser. Wir sind beide keine Zwölf mehr, aber nach den 100 Minuten war ich schon so ein bisschen, wo ich dachte, oh wow, die Ruhe, die jetzt auf einmal einkehrt, seitdem dieser Film, seitdem der Abspann durch ist. Oh, wie angenehm, ich werde alt. Aber es ist halt so. Also diese 100 Minuten, du hast auch gerade gesagt, Wimmelbild, das trifft's total. Das ist einfach nicht unanstrengend, diesen Film zu gucken.
Ja.
Und dabei, und das finde ich ja eigentlich so paradox, das ist ja kein Film, der einen mit Plot zuballert.
Mhm.
Also wo man irgendwie sagt, boah, und hier eine überraschende, unvorhersehbare Wendung. So ist es ja nicht. Also das ist ja, der ist ja sehr vorhersehbar, der Film. Es ist gar nicht so viel Plot. Also du kannst ja die 100 Minuten mit zwei Sätzen im Grunde zusammenfassen. Aber es ist halt die Ästhetik, die Bildgestaltung, die Tonspur. Es ist halt alles viel, viel, viel. Und es ist ja dann auch diese totale Eskalation, die da gezeigt wird. Es war einfach, es war viel und es war nicht unanstrengend und darum stimme ich dir total zu. Und die Message ist natürlich ganz zauberhaft. Also diese Konsumkritik, dass man sich doch darauf besinnen soll. Was ist denn Weihnachten eigentlich wirklich? Es geht nicht um Geschenke und um glitzernde Beleuchtung an Häusern. By the way, ich fand diese eine Szene von der Nachbarin, ja, die mit dieser Beleuchtungskanone ihr Haus dekoriert. Ich habe laut gelacht. Also das sind ja auch so Details. Dieser Film ist sowieso sehr detailverliebt.
Ja.
Das macht mir ja großen Spaß. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Es geht nicht um Geschenke, es geht nicht um Beleuchtung. Was ist Weihnachten? Es geht darum, dass man zusammenkommt, dass keiner ausgeschlossen wird, dass die einsam sind, integriert werden in die Gemeinschaft. Und so ist ja eine super schöne Message und auch total zeitlos.
Stimmt. Würdest du sagen, dass die auch konsequent bis zum Ende des Films durchgezogen wird?
Ja, am Schluss geht es ja schon wieder irgendwie um Geschenke. Ne?
Ja, so, ich weiß, suggestive Frage, aber ja, weil der Grinch bringt ja am Ende dann die Geschenke doch wieder runter.
Natürlich. Und um da auch mal meinen namenlosen Freund, den ich eben schon mal angebracht habe, zu erwähnen, wie absurd ist es eigentlich, dass ein Film oder ein Kinderbuch oder sagen wir mal eine Figur wie der Grinch, die für Konsumkritik steht, durch exorbitantes Merchandise weltweit quasi das eigentlich ad absurdum führt,
yes,
oder?
Total. Kann ich auch zu einwerfen. Ich habe auch einer Person in meinem Leben erzählt, wir machen den Grinch. Und es kam sozusagen postwendend, die Person war nur in irgendeinem Supermarkt, ein Foto von Grinch Mao Arm.
Mhm.
Es gibt auch noch andere Süßigkeiten.
Natürlich.
Aber ja, das war, also ist nicht auf die Suche gegangen extra, die Person. Es war sofort Merchandise da.
Und das Mitte Oktober, das muss man sich jetzt mal geben.
Das muss man sich mal geben. Ja, und das ist genau der Punkt, womit ich so hadere. Also einmal in der Story, dass er die Geschenke wiederbringt. Ich hätte es konsequenter gefunden, wenn er das nicht gemacht hätte. Ja, weil einerseits die Huhu-Villa sind dann alle geläutert und besinnen sich darauf, es geht halt um Gemeinschaft und Christmas is in your heart und so. Ich hätte es konsequenter gefunden, wenn er die Geschenke dann auch wirklich alle oben da auf der Müllhalde, auf der er lebt, des Ortes, gelassen hätte. Das fand ich nicht sauber erzählt. So, und dann habe ich in Vorbereitung auf diesen Film, den ich mal kurz ins Internet abgebogen und dazu noch dieses kleine Nugget. Der Film basiert ja auf einem Kinderbuch von Dr. Seuss. Er hat ganz viele Kinderbücher geschrieben, unter anderem eben How the Grinch Stole Christmas in den 50ern und hat sich Zeit seines Lebens geweigert, Filmrechte etc. zu verkaufen an seinen Geschichten insgesamt, aber auch halt an diesem Buch. Es gibt eine Animationsserie, die ist irgendwie in den 60ern gemacht worden, aber ansonsten hat er immer Nein gesagt, weil natürlich alle wollten die Geschichte erzählen, weil Dr. Seuss ist ein Phänomen in den USA. Also hat sich Zeit seines Lebens geweigert. Er ist 91 gestorben und seine Witwe hat das Ganze etwas anders gesehen und hat danach angefangen, Rechte zu verkaufen. So. Und unabhängig jetzt erstmal von diesem Buch, Merchandising-Deals auch gemacht. Und hat dann 98 die Rechte zu einer Auktion freigegeben an dieser Geschichte mit klaren Bedingungen aber daran, sehr klaren. Unter anderem wollte sie 50% des Merchandising Revenue, 50% aller Merchandising Einnahmen. So, das heißt, sie hat also die Rechte an dem Film verkauft und auch diese Geschichte freigegeben für Merchandising.
Wow.
Jetzt muss ich kurz einwerfen, das weiß ich jetzt nicht, fällt mir gerade ein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte von Dr. Seuss anders ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die gesamte Antikonsum, Antikapitalismuskritik nicht schon drin war. Das wäre einfach, es ist ja der Kern dieser Geschichte. Mhm. Dass der vorher nicht drin war, das erscheint mir jetzt unwahrscheinlich. Einfach aufgrund dessen, dass, was bleibt dann übrig, worum ging es dann? Also dafür ist es ja zu sehr die Hauptaussage. Aber das muss man sich dann mal vorstellen.
Wow.
Und es hat ja, also das ist ja auch der Grund, warum es so viel Merch gibt und weshalb eben in einem Supermarkt irgendwelche Süßigkeiten den Grinch vorne drauf haben und dein Freund sagt, nee, weil geht mir auf die Nerven überall der Grinch. Da ist irgendwo was schiefgegangen.
Oh Gott, der arme Dr. Seuss, der rotiert ja im Grabe.
Das halt auch. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Wow. Schwierigst. Man muss ihr lassen, sie hat kommen sehen, was das für ein Erfolg wird und wie viel Merch man daraus ziehen kann und wie sehr Kinder, also was für ein Phänomen der Grinch wird. Aber irgendwo ist da was traurig dran.
Total.
Auch im Sinne von Messages und Weihnachtsfilm und uff, so. Hm.
Obwohl, jetzt eine provokante Frage von mir.
Bitte.
Die WhoVille-BewohnerInnen sind ja geläutert. Also die erkennen ja dank Cindy und dem Grinch, dass Weihnachten sich nicht nur um Geschenke dreht, sondern um Gemeinschaft. Die sind ja geläutert.
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, dürfen die nach dieser Erkenntnis und nach dieser Läuterung, gönnt man ihnen dann nicht doch noch das ein oder andere Geschenkpackerl? Also du hättest die, wenn es deine Geschichte gewesen wäre, du hättest die bei Trockenbrot und einem Glas Wasser unter der ungeschmückten Tanne sitzen lassen, ja?
Jein. Also das ist jetzt sehr hart formuliert. Aber ich hätte es schon konsequenter gefunden, wenn man die Geschenke mal weglässt. Weil du bist geläutert und dann machst du da, also trotzdem, das, ich finde, da ist ein Widerspruch drin, den ich schwierig finde. Also nicht, wenn es so die Hauptaussage ist, wenn der ganze Style des Films sogar diesen extremen Konsumwahn so in den Fokus stellt. Dieser Wettbewerb, wer hat das mehr behangene Haus? Ne? Das kostet ja alles. Das ist ja ein irrer Aufwand. So lustig diese Kanone ist, und ich fand das auch sehr spaßig, diese Szene, ist das ja auch wieder, warum? Also warum mache ich einen Wettbewerb daraus, wer hier mehr Lampen ans Haus tackern kann.
Ich glaube, das ist aber auch sehr amerikanisch, oder? Also das verbinde ich total mit Christmas in America, dass da ganze Häuser illuminiert sind, wo ich mich dann auch jedes Mal frage, ob da nicht irgendwie nachts Flugzeuge unabsichtlich abgelenkt werden. Weil, also, das ist für mich uramerikanisch, dieses total drüber, gerne auch blinkend und bunte Lichter, verbinde ich sehr mit Amerika.
Absolut.
Und wo ich mich auch frage, komm, wir legen jetzt noch eine Schippe drauf. Wir sind im Jahr 2025, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Also das wäre ja quasi Grinch Next Level.
Absolut.
Dass man sagt, ja, Weihnachtsbeleuchtung voll okay, aber nur mit Solar. Ne? Nicht mehr mit Strom.
Das wäre das Next Level, das stimmt, ja. Mhm. Ist ein in Amerika ein sprungendes Phänomen, aber es hat schon auch rübergeschwappt. Also ich erinnere mich schon an den der Kleinstadt, aus der ich im Rheinland komme, da ging das auch los. Nicht in dem Ausmaß alle Häuser, aber auch da an so.
Auch mit so einer nachbarschaftlichen Rivalität?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber die vereinzelten Häuser, die dann schon irgendwie jedes Jahr prunkvoller behangen wurden, weil man jedes Jahr mehr dann dazu kauft, ne, das ist ja auch so ein Ding mit Weihnachten und dass man immer noch mal neue Deko braucht. Das ist schon rübergeschwappt. Ja, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Das fand ich nicht ganz rund. Plus halt mit dem Wissen, was für ein Merch-Hype der Grinch jetzt ist. Mhm. Weil ansonsten ist diese Aussage ja auch sehr schön. Und es stimmt, was du sagst. Ich fand, du hast es gerade schon sehr gut gesagt. Du wirst nicht mit Plot erschlagen.
Nee.
Und der Film lebt halt lebt halt viel. Da habe ich auch gleich nochmal eine Frage zu. Mhm. Der Film lebt halt viel von Situationskomik und von. Kannst dem Grinch da oben ja auch einfach 10 Minuten dabei zugucken, wie Jim Carrey einfach rumgrinscht, ne? Das ist ja. Richtig. Also er tobt sich da ja aus. Das ist ja auch einfach das, wofür er berühmt und bekannt ist. Und das ist, also das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hätte Carrie da noch eine Viertelstunde bei zugucken können, weil er sich alles einfällt und einfallen lässt. Und es ist auch eine Wahnsinnsleistung, ihn so zu spielen. Also es ist schon wirklich zwischen, das ist ein verbittertes Wesen, aber darunter liegt halt eine Verletzung und eine verletzte Seele und eigentlich möchte er natürlich dazugehören. Spannend ist auch, dass, soweit ich das nachvollzogen habe, dass die Backstory vom Grinch und auch von Cindy Lou Who sehr nochmal vertieft wurde durch die Drehbuchautoren. Ich glaube, es sind nur Männer gewesen, an dem Buch. Was ich glaube, total notwendig ist, dass du verstehen musst, warum er so ist. Und für mich war das für den Grinch eine runde Sache. Woher die Verletzung kam. Natürlich ist es immer, also das ist immer ein bisschen zugespitzt, finde ich, im Fiktionalen. So, es gab so einen verletzenden Moment und der sorgt dann dafür, dass er halt 50 Jahre, so, also es ist immer sehr kondensiert. Oft ist es ja auch eine wiederkehrende Kränkung. In dem Fall war es halt eine, also schon offensichtlich massive Kränkung und natürlich ist er schon immer ausgegrenzt worden aufgrund seines Aussehen. Das ging für mich aber schon auf. Also diese Balance zwischen, er ist wahnsinnig fies, aber man versteht dann, dass er das halt macht, weil er so verletzt ist.
Da habe ich eine Frage.
Ja, bitte.
Das ist ja am Schluss, wenn der Grinch, wenn das Herz des Grinchen wieder auf das geschrumpfte Herz wieder auf größere Normalgröße wächst. Da gibt es den Drehbuchsatz von ihm, I'm feeling. So, schöne Szene, ich mochte das auch alles, aber ich saß dann und dachte, Moment. Also wenn man das jetzt mal ganz genau betrachtet, hast du die ganze Zeit schon gefühlt, nämlich Wut und Hass und Scham.
Ja.
Das sind ja auch Gefühle. Was du nicht gefühlt hast, war Liebe.
Ja.
Aber eigentlich, also ich glaube, das wäre so ein Satz, da hätten wir doch in Drehbuchgesprächen drüber diskutiert.
Ja.
I'm feeling. Ja, du fühlst eigentlich schon seit Jahrzehnten, aber keine guten Gefühle.
Eigentlich wäre es gewesen, I'm loving, ja, also ich bin, genau, oder ich halt, ich als Akt, ne, ich, ja, I feel love, ja, oder halt I'm loving, ne, so, I'm,
ja.
I love them all, ugh, so, also.
Ugh, and I hate it.
Ja, so, and I hate it, but I'm loving them, so, also diese Zerrissenheit, das ist korrekt, ja, das war nicht ganz sauber.
Mhm.
Ich hatte tatsächlich ein paar Schwierigkeiten mit der Figur Cindy Lou Who. Da wollte ich dich mal fragen, wie es dir mit ihr ging.
Ja, mein Zitat, was ich ausgewählt habe, ist ja von Cindy Lou Who. Thanks for saving me. Und das sagt sie zu Beginn des Films, als sie vom fiesen, bösen Grinch in die, was ist es, eine Paketsortiermaschine, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Als sie da irgendwie reingestopft wird und das eine lebensbedrohliche, gefährliche Situation für sie ist und der Grinch in allerletzter Sekunde auch nur auf Intervention seines Hundes hin, weil der Hund, wir lieben Hunde in Filmen, hat natürlich das Herz am rechten Fleck. Der Grinch rettet sie aus dieser Maschine. Und da sagt Cindy zu ihm, thanks for saving me, was ihn wieder wütend macht, weil er hat das ja widerwillig getan und er will keinen Dank dafür. Und ich fand aber thanks for saving me so ein wahnsinnig treffendes Zitat für diesen Film, weil natürlich ist das vice versa. Also natürlich wird der Grinch, auch wenn er es nicht ausspricht, am Ende des Films zu Cindy sagen oder denken, thanks for saving me, weil dieses kleine Mädchen ihn natürlich auch gerettet hat. Die retten sich gegenseitig. Und darum fand ich das sehr schön. Du hast mich aber was ganz anderes gefragt. Du hast mich gefragt, wie ich mit der Figur Cindy Lou Who zu Rande gekommen bin. Also
die so aus unserem Wissen heraus, ne? Backbone, Motivation, ist das klar gewesen? So, die Fragen.
Also das ist halt so eine ganz klassische dramaturgische Funktion. Das ist halt irgendwie ein sechsjähriges Mädchen, die ein reines Herz hat, die als einzige irgendwie noch nicht diesem Hype, nenne ich es mal, von den Erwachsenen aufgesessen ist. Immer mehr Glitzer, immer mehr Geschenke, immer mehr. Das ist so ein unschuldiges, kleines, reines Wesen, was einem in dieser Übertriebenheit vielleicht auch ein kleines bisschen auf den Keks gehen kann. So.
Hypothetisch gesprochen.
Und ansonsten rein hypothetisch gesprochen. Und ja, also man riecht halt schon sehr irgendwie, finde ich, die dramaturgische Funktion.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch Second Screen-mäßig wieder was verpasst. Da kannst du mir ja sonst auch gerne aushelfen. Aber was ist eigentlich die, also hat die ein Trauma, hat die eine Backstory-Wound oder ist das einfach ein reines engelsgleiches Wesen, das die Erkenntnis über Nacht geschenkt bekommen hat? Oder gab's da irgendeine Form von Backstory?
Ja.
Ja?
So, ich, also, oh also Gott, nein.
Ja?
Ja, also nein. Ja, also nein. Also oh
Gott, nein.
Erst
okay,
mal
gut, nein.
So. Ne? Backstory ist immer ja, nochmal kurz eingeworfen, einer Figur ist in der Vergangenheit etwas passiert, Kränkung, Trauma, etwas, was dazu führt, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise der Welt und dem Menschen gegenüber verhält. Mhm. Und oft geht es darum, das aufzulösen durch das, was man dann sieht im Film. Und dazu zu kommen, nicht mehr aus diesem Trauma heraus zu handeln, das zu verarbeiten. So. Aber es ist oft das, was die Figur dazu verleitet, zu handeln, wie sie handelt oder zu sein, wie sie ist. Jetzt ist sie 6. Nicht so viel Zeit für eine Backstory. Man hätte jetzt ihr natürlich irgendwie mit 4 ist ihr was passiert oder ne? Deswegen Anti-Weihnachten oder sie hat irgendwas aus Versehen getan und daraufhin haben ihre Eltern sich von Weihnachten abgewendet oder irgendwie sowas. Also hätte man machen können, gibt's gar nicht. Nein. Das ist auch genau so ein bisschen mein Punkt. Es wird relativ früh ist sie schon, also sie sagt schon relativ früh zu ihrem Vater, ist das hier nicht alles ein bisschen übertrieben? Und ich, der Moment, in dem man das setzt, ist der, wo sie singt, ne? Dieses eine Lied über Weihnachten.
Da möchte ich auch noch mit dir gleich drüber reden.
Mhm. Ja, können wir machen.
Ungern, aber ja,
wir müssen es nein, also ja, müssen wir wohl. Also bevor ich sagen, ich bin kein Fan. Und sie schreibt, also da liegt ihr Wunschzettel und darauf steht, ich weiß nicht, was ich mir dieses Jahr wünschen soll. Und irgendwie steckt in diesem Lied dann so ihr Problem so halb drin. Also ist es das jetzt schon? Und es wird alles so viel
ganz ehrlich, welche 6-Jährige weiß nicht, was sie sich wünschen soll zu Weihnachten? Völlig realitätsfern. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Weil alles andere an dem Film ja so realitätsnah ist.
Absolut.
Ist ja quasi kurz vor Dokumentation.
Richtig.
Aber nehmen wir das mal hin, das Kind hat jetzt wohl irgendwie ein Thema, ist irgendwo dazu gekommen und fragt sich, was ist der Sinn von Weihnachten? Das ist so das, was ich da so grob rausgezogen habe. Oder auch dieser Moment, wenn man dann merkt, ah, das Leben ist halt auch doch nicht nur so einfach. Ne? Das hat sie jetzt wohl schon mit 6, diesen Moment. Okay, ja gut, dann habe ich so gedacht, also so wie ich das verstehe, ist ihr Problem jetzt, worum geht's denn jetzt eigentlich an Weihnachten? Ich habe irgendwie den Glauben an Weihnachten verloren, weil ich nur noch Leute sehe, die sich halt mit Geschenken zuschmeißen. Aber es muss doch um was anderes gehen. Bisschen viel für eine 6-Jährige, aber gut, sagen wir so, das ist so. Und dann kommt später dieser Moment, also sie holt den Grinch ja dann, also der Grinch kommt ja dann doch ins Dorf runter, um diesen Preis entgegenzunehmen. Und dann eskaliert das Ganze halt doch, weil der Grinch halt doch noch der Grinch ist. Und sie steht da und sagt dann zu ihrem Vater so, ich wollte doch nur, dass wir alle zusammen sind. Und dann habe ich so gedacht, was will, also ist, möchtest, da habe ich gedacht, nein, also das wäre der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, das stimmt nicht, die muss dann was anderes sagen. Ne? Ich will doch nur rausfinden, worum es um Weihnachten geht. Ich dachte, es geht darum, dass wir alle zusammen sind. Es ist nicht so richtig sauber, weil dann, ich wollte nur, dass wir alle zusammen sind. Das habe ich.
Warum?
Ja, warum? Also, genau. Also, das ist eben, da fehlt halt eigentlich ein zweiter Satz oder dieser Satz muss eingeordnet werden zu, ich suche doch nur den Sinn von Weihnachten und ich dachte, der liegt darin, dass wir zusammengehören. Aber das sagt sie nicht. Auch wieder so ein bisschen wie du, also, das ist jetzt das zweite Mal, ne, fällt mir jetzt durch deinen ersten klugen Einwand mit einem Feeling ein. Da hätte man nochmal, das stimmt schon so, also angerissen richtig, aber es ist nicht präzise. Finde.
Weißt du was?
Ja, nein,
das
also
ist
nein.
Jetzt noch recht unreflektiert, weil es mir spontan durch den Kopf geht,
mhm.
Ist vielleicht auch ein bisschen heavy für eine 6-Jährige Figur. Aber weißt du, was ich schön gefunden hätte? Wenn man es richtig, richtig richtig auf die Tränendrüse drückt, dann wäre es vielleicht die Oma oder der Opa, also ein geliebter Mensch. Mhm. Wenn man es ein bisschen, wenn man die Schraube ein bisschen zurückdreht, ist es vielleicht ein geliebtes Tier, also ein geliebtes Wesen,
mhm, ja,
das verstirbt,
ja,
das einfach nicht mehr da ist. Mhm. Und Cindy lernt auf ihrem Wunschzettel, den einzigen Wunsch, den sie hat, ist eigentlich, dass Opa zurückkommt. Und das ist ein Wunsch, der ist ja immateriell, den kannst du nicht erfüllen.
Ja.
Sie wünscht sich kein Spielzeug mehr, keine bunten, blinkenden Lichter. Sie wünscht sich nur noch Zeit mit diesem geliebten Wesen zu verbringen. Und ihr Learning ist, ey, es geht nicht um die scheiß Geschenke. Es geht darum, dass man Zeit miteinander verbringt und dass man die nutzt, solange man sie hat.
Mit denen, die da sind.
Oh Gott, ich bin ganz angerührt.
Ja.
Und deswegen sagt sie, der Grinch soll ins Dorf kommen und mit uns feiern. Es geht doch darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt und das nutzt, solange wir noch leben.
Ja, das stimmt.
Oh.
Ich habe gerade gedacht, um es eben, weil wir sind ja halt in einem Kinderfilm, ne, so, ein bisschen leichter zu machen.
Das Leben ist kein Pony-Schlecken, das sollen die früh genug lernen.
Ja, das, okay. Jetzt sagen wir mal, wir machen das nicht, weil es ein Kinderfilm für Kinder ist. Ich sag's nochmal. Vielleicht hätten wir es, aber das ist die Idee, softere Variante. Ihr Hund ist entlaufen, der ist nicht mehr auffindbar gewesen, sie traut dem hinterher, sie muss akzeptieren, der ist, vielleicht ist er irgendwo unter die Räder gekommen oder was, also schlimm jedenfalls ist der Hund weg. Und dann stellt sich am Ende natürlich raus, der Hund ist Max, der ist entlaufen, beim Grinch gelandet.
Das ist mir dann aber schon wieder zu kitschig.
So kommen sie wieder zurück.
Nee, ich finde ganz ehrlich, also erstens, Max ist ja ein kluger Hund, der läuft doch nicht von Cindy weg und lebt freiwillig beim Grinch.
Nein, natürlich nicht. Der macht das, um halt den Grinch zurückzuholen.
Ach,
der ist halt schon im Sinne der ganz Gemeinschaftlichen.
Ach,
sie musste kurz auf ihn verzichten, damit halt auch wirklich alle, weißt du, so ein das verbindende Element.
Oh Gott, dann wird aber Max die Hauptfigur des Films, oder?
Finde ich super. Max ist eh cool. Also ich bin ein großer Max-Fan.
Ja, das stimmt.
In diesem Film.
Ich auch. Hast du gesehen, was der für lange Schlappohren hatte?
Ja.
Ich habe mal versucht rauszufinden, was das für eine Hunderasse ist.
Und?
Weil ich dachte mir, boah, du bist so ein cooler Hund. Im Internet gab es dazu keine verbindlichen Aussagen.
Schade.
Irgendwo habe ich gelesen, es wird wohl ein Terrier-Dackel-Mix gewesen sein. Also bei den Ohren wäre ich dabei, aber aha, ansonsten war der für mich zu langbeinig für Terrier und Dackel. Egal, toller Hund. Max, ich war schockverliebt. Wir lieben sowieso Hunde in Filmen.
Ja.
No animals were harmed. Hört dazu doch gerne mal in die Folge rein, wo wir über Anatomie eines Falls sprechen.
Richtig.
Da wird der Hund nicht so gut behandelt.
Das stimmt. Aber da ist ja auch die heimliche Hauptfigur. Hex Staffel 2 geht es auch kurz um den Hund.
Mhm, richtig.
Auch als Folge zu empfehlen.
Ach,
ja.
Wir lieben Hunde in Filmen und Serien. Und auch ich, auch im echten Leben.
Ja, ebenso. Ich bin jetzt gerade schon wieder in Gedanken dabei, dass, das war jetzt ja so Ideen, ne? Also wir kommen ja meistens dazu, weiterzudenken und uns was auszudenken oder Lösungen versuchen
klug zu scheißern.
Klug zu scheißern, ja. Ja, genau. Ist besser zu wissen, was hier wir auch nochmal sagen wollen. Hinterher ist besser wissen, ist einfach. Es selbst machen ist schwerst.
Das stimmt.
Aber das heißt ja im Kern, dass das nicht so ganz sauber war. Und es passiert halt oft, wenn du deine eigentliche Hauptfigur hast, in dem Fall der Grinch, und dann muss eine Figur passend aufgestellt werden dagegen als antagonistische Kraft, als die Kraft, die Figur eben zwingt, sich mit der eigenen Backstory auseinanderzusetzen und eine Veränderung, eine Läuterung, eine durchzumachen, eine Reise, an dessen Ende die Figur verändert ist. So. Und das fühlte sich halt genauso ein bisschen an. Sie war halt zu sehr darauf gebaut, genau passend als Gegenspielerin, als Gegengewicht zum Grinch zu sein. Ja, das hatte ich auch.
Können wir kurz über die Songs reden? Das geht ganz schnell.
Könnt gerne über die Songs reden, ja.
Wie gesagt, ich habe da gar nicht so viel zu sagen, außer ich weiß, dass die Kult sind.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, mich erreichen sie nicht. Und ich habe tatsächlich ins Internet mal eingegeben, ist der Grinch ein Musical? Fragezeichen.
Ja.
Die Antwort war nein. Also dieser Film oder diese Geschichte läuft nicht unter Musical. Es gibt mittlerweile eine Musical, eine Bühnenfassung, aber dieser Film wird nicht in das Genre Musical einsortiert. Und da denke ich mir, ja, dafür waren es dann auch zu wenig Songs.
Ja.
Aber dafür, dass der Film kein Musical ist, waren es mir dann halt auch irgendwie zu viele Songs.
Ja,
fand
ich
fand das super unausgewogen irgendwie.
Ja.
Ich mochte es nicht. Ich mochte es nicht.
Nee, ich mochte es auch nicht. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass halt hin und wieder einfach ein paar Stilmittel verwendet wurden, einfach reingeschmissen wurden. So was, jetzt ist hier halt ein Song. Wollen wir? Okay, aus Gründen. Auch öfter eben als Witz genommen, als Max den Grinch in den Hintern beißt, um ihn zu überzeugen.
Mhm.
Wird ein Zeitraffer eingesetzt. Das war auch komisch. Ich habe mich kurz gefragt, ob sie es machen, weil es ist ja kein echter Hund. Ne? Also das ist ja klar, weil no animals should be harmed.
Mhm.
Um das, ich glaube, der Zeitraffer soll eben überspielen, dass das kein echter Hund ist, der da gerade am Hinter vom Grinch hängt. Ne? So, ich glaube dafür. Wenn du das halt Zeitraffer macht oder dreht sich ganz schnell, dann siehst du das nicht genau, dass das eine Puppe ist, ne? Oder halt eben nicht wirklich ein Hund ist. Das ist meine Theorie da. Aber da habe ich auch kurz gedacht, oh, jetzt hier so random ein Zeitraffer halt für den Joke, ne? Dann war so ein bisschen, der Grinch weiß nicht, was er anziehen soll, der ist unentschieden, geht er, also kann sich nicht entscheiden, gehe ich jetzt zu der Award-Preisverleihung oder nicht. Was soll ich denn nur anziehen? Und dann steht da halt so random ein Dude auf dem Berg und spielt Alphorn in Lederhosen.
Ja. Mhm.
Das war auch so, das ist einfach eine bestimmte Humorwahl, für die du dich entscheidest. Aber eigentlich musst du das dann als Stilmittel konsequent öfter erzählen.
Eigentlich.
Eigentlich ist das so eine, ne, eigentlich lernt man das so. Stilmittel sollte nicht wahllos sein. Ja. Deswegen, das fällt für mich alles unter. Wir haben uns, also, ne, es wurden sich hier für gewisse Sachen entschieden, einfach nur für den Humor oder im Fall von Cindy halt für das Gefühl. Und wir müssen jetzt erklären, was unsere Figur eigentlich, also die Gegenspielerin vom Grinch eigentlich will. Und wir machen es halt mit einem Song. Sie hätte auch ihre Meerschweinchen das erzählen können. Ne? Also es geht darum, dass die Figur ausspricht, was in ihr vorgeht. Im Falle vom Grinch, dafür ist auch Max der Hund da, damit der mit wem redet, damit wir verstehen, was ist bei der Figur los. Das ist sehr üblich.
Und gerade bei Max, entschuldige, ich muss reinklätschen, man nennt das in der Dramaturgie häufig ein Ohr. Eine Figur braucht ein Ohr, also ein Wesen, zu dem es sprechen kann. Und gerade bei Max, weil wir über die riesigen Schlappohren gesprochen haben.
Ohrensatt.
Es ist ein, Max ist ein Mega-Ohr.
Das stimmt.
So, jetzt höre ich auch auf, da rein zu klätschen. Entschuldigung.
Alles wunderbar. Max ist ein sehr süßes Ohr. Mhm. Genau, das ist eben eine Funktion auch. Und das passiert oft. Oder man sagt es auch vertraute oder verbündete Figur für die Hauptfiguren meistens. Ja, man hat es sich also hier halt gelöst durch einen Song. Also ich sag noch mal, ich hätte es lieber gehabt, sie erzählt ihr Meerschweinchen. Das wäre aber es ist Geschmack und man wählt und es ist Kult. Aber ja, ich habe mich auch kurz gefragt, ist das ein Musical? Also habe ich auch gedacht. Und dann habe ich immer gedacht, nee, wohl nicht, kommt ja nicht so oft vor, aber dann ist es halt ein bisschen wahllos. Ja, ich habe so zwei Sachen, die finde ich dramaturgisch smart, fand ich gut.
Oh, sag mal.
Würde ich mir sogar merken und habe gedacht, vielleicht ist jetzt mal kurz an der Zeit für was Schönes.
Ja, also, sag mal, finde ich gut.
Zwei gute Dinge. So, gut. Ich habe es gerade schon gesagt, kurz angeschnitten, indirekt, den Moment, wenn der Grinch sich nicht entscheiden kann, ob er jetzt zu der Preisverleihung geht oder nicht. Das ist natürlich super lustig, weil er springt halt hin und her. Ich gehe hin, ich gehe nicht hin. Zeigt halt super seine Zerrissenheit, ne? Dass das eben, ihm ist eine Kränkung widerfahren, aber eigentlich möchte er ja dazugehören. Eigentlich möchte er ja so. Also das ist auf der Figurenebene super, diese Zerrissenheit zu sehen.
Mhm.
Und dann, muss ich sagen, fand ich es total smart, dass der Grinch sich selbst ja gar nicht entscheidet.
Mhm.
Also sie sind nicht diesem Druck verfallen, ich muss diese Szene jetzt zu einem Ende bringen. Irgendwas muss jetzt doch das Zünglein an der Waage sein, dass der Grinch ja sagt, weil natürlich muss er da hingehen. Das ist ja so, sonst, das ist ja klar. Und sie haben das nicht, also die Lösung ist, Max schickt ihn einfach los. Der zieht dann ja an der Falltür und der Grinch saust dann runter und noch in dem Sausen sagt er nochmal irgendeinen Satz, der sagt, er kann sich immer noch nicht entscheiden, ob er da jetzt hingeht. Aber die Entscheidung wird ja für ihn getroffen. Und ich fand es Ich habe gedacht, ach krass, ich habe beim Zugucken den Druck schon gefühlt, was führt jetzt dazu, dass ich meine Figur dazu kriege, ja zu sagen. Und statt einfach es viel ehrlicher zu sagen, der wird sich nicht entscheiden können, weil er ist halt innerlich zerrissen. Also wird er es halt für ihn entschieden.
Ja, ich finde es mega gut, wie du das jetzt analysiert hast. Aber jetzt spiele ich mal die dunkle, böse Gegenseite,
ja,
der wir als Drehbuchautorinnen tagtäglich ausgesetzt sind. Und finden wir das wirklich gut, dass unsere Hauptfigur sich nicht aktiv entscheiden kann? Also ich höre schon so eine innere, fiese Stimme vor meinem inneren Ohr, die sagt, da hast du dich aber schön aus der Affäre gezogen, Frau Drehbuchautorin, indem du deine Hauptfigur quasi sich nicht entscheiden lässt, sondern dass es der Hund macht, der an der Falltür zieht. Das ist ja schon ein bisschen Cheating hier. Eigentlich müsste man doch die Hauptfigur zu einer Entscheidung bringen, das aber unsauber gearbeitet. Nee.
Das ist korrekt. Das sind so Kritiksätze, denen wir ausgesetzt worden wären, wenn wir das Drehbuch hierfür geschrieben hätten. Meine Argumentation wäre gewesen, das ist korrekt, dass das in dem Moment, dass die Figur aktiv die Entscheidung nicht trifft, da das aber das Grundproblem dieser Figur ist, sie möchte dazugehören, aber sie ist auch gekränkt, würde ich behaupten, die Figur sollte noch nicht in der Lage sein, aktiv ja zu sagen zu ich möchte dazugehören zum Midpoint dieses Films, sondern ich würde sagen, das ist noch zu früh. Aber es ist gut, dass die Figur trotzdem in diese Situation geworfen wird. So, das wäre meins, weil sie ist immer noch dabei in einer aktiven Handlung zwischen ich bin hin und her gerissen und dann wird die Nummer abgekürzt. Ja, aber das wäre meine Argumentation zu sagen, können wir machen, da ist der Film an der Stelle aber eigentlich auch vorbei, weil er hat halt schon aktiv ja gesagt, so, ne? Gut, ich spinne mal weiter. Man könnte natürlich sagen, gut, die Figur entscheidet sich für ein Ja, erfährt eine neue Kränkung und dann schlägt sie halt erst richtig zu. Kann man auch machen. Das ist korrekt, ja. Kann man machen. Ich würde aber sagen, es ist so charakterimmanent, diese Zerrissenheit und ihn in diese Zerrissenheit, in diese nächste Szene zu schmeißen, hat halt auch wiederum Humorpotenzial. Ich glaube, ich würde sagen, wie immer in diesem Job, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt halt, entscheidet man sich für die eine oder die andere Variante, das ist dann oft Geschmack oder was möchte man bewirken und entscheidet man sich in dem Fall eben für. Also wofür entscheidet man sich? Das war jetzt ein super Beispiel. Vielen Dank für die dunkle Seite spielen. Das ist so ein Teil dieses Berufs, bei dem es eben nur eine Entscheidung für A oder B gibt und nicht unbedingt ein besser und ein schlechter. Oder dass man kann, dass die eine Person findet das eine besser, die andere findet das andere schlechter. Ja,
ja.
Das ist wieder mal, wir machen nicht Mathe, sondern
richtig.
Ja. Das mochte ich.
Du hattest noch was. Du hast gesagt, du hast zwei Sachen.
Ich hatte noch einen zweiten Punkt. Genau. Bei der Preisverleihung kippt es ja dann und er macht alles kaputt. Ne? Also er killt den Weihnachtsbaum und also eigentlich einmal grinscht er sich da durch den Ort und man müsste eigentlich sagen, oh wow, der Grinch hat zugeschlagen. Und dann nochmal die Umdrehung zu spielen, dass die WhoWillerInnen sich davon nicht kleinkriegen lassen, sondern nochmal aufstehen, einfach einen Ersatz-Weihnachtsbaum rankarren. So, also mal davon abgesehen, dass es ziemlich funny ist. Fand ich das super, dass die einfach gesagt haben, nee, man nennt das nochmal eine Umdrehung, ne? Also nochmal den Widerstand, diese totale Besessenheit von Weihnachten eben auch über Konsum, weil es ist einfach noch so ein zweiter gigantischer Baum, der natürlich auch abgeholzt wurde, also irgendwo musste ein Baum halt sterben, und dann behangen wurde, ist nochmal wirklich so der Moment, bei dem der Grinch sagt so, ihr seid wirklich alle völlig wahnsinnig und halt auch so der letzte auslösende Moment von, er klaut Weihnachten, ne, so. Man hätte ja auch schon nach dieser Preisverleihung sagen können, er klaut jetzt Weihnachten. Aber nochmal eine Umdrehung mehr, also dieses Gespür von, das ist noch nicht genug. Und man hätte, glaube ich, drauf reinfallen können, zu sagen, das ist genug. Aber das ist so ein kleiner Tick, der noch mal, also das fand ich einfach dramaturgisch smart. Ich glaube, man hätte sich sozusagen drauf ausruhen können mit, er fährt noch mal eine Kränkung, that's enough. Aber noch mal den Widerstand zu sehen, dann habe ich wirklich gekauft, dass er jetzt los, also noch mal mehr gekauft oder wirklich voll gekauft, dass er jetzt losgeht und alles klaut, was in den Häusern ist, weißt du?
Ja, smart.
Ja, es war smart, ne? Und ich kann total verstehen, dass man darauf hätte reinfallen können, zu sagen, es reicht, noch mal die Kränkung bei der Feier. Aber diesen Widerstand in diesen Figuren zu sehen, diese absolute, die lassen sich nicht belehren und dann halt auch in dieser Positivität und in diesem Wahn, ja, habe ich gedacht, ja, weiß ich, das ist, da hat jemand echt das Gespür gehabt für, wir brauchen noch eine Umdrehung, so nennt man das. Ja. Mhm.
Ja. Voll gut. Ich habe noch was, ich will gar nicht so negativ klingen, ich formuliere es als Frage.
Sehr schön, ja.
Das ist vielleicht unverfänglicher. Dieser Film ist von 2000, also 2000 wurde er veröffentlicht.
Ja.
Wir gehen mal davon aus, dass er 1999 gedreht und produziert wurde. Mhm. Ich meine, ja, 25 Jahre ist schon auch eine lange Zeit, aber ich habe diesen Film geguckt und dachte, mein Gott, sieht der alt aus. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass der von 2000 ist, ich hätte gedacht, der ist aus den 80ern.
Ah.
Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, war das so gewollt? Haben die im Jahr 2000 gesagt, komm, wir machen mal einen Film, der aussieht wie von vor 20 Jahren? Oder ist das unfreiwillig? Ist der einfach wahnsinnig schlecht gealtert? Und oder empfindest du das gar nicht so? Sah der für dich aus wie ein Film aus dem Jahr 2000? Ich fand, der sah irre alt aus, irre alt.
Ja, ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Auch wenn das Original aus den 50ern ist, also die Buchvorlage, das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Da wir um 98, 99 rum sind, ne, das ist schon, das sind die Jahre, in denen das mit CGI etc. gerade erst losging. Ne? Also.
Nee, ich meine jetzt aber auch nicht irgendwie, dass man sagt, oh, die Effekte sind aber ein bisschen mau. Das kann ich schon abstrahieren, wenn ich einen Film gucke, der 25 Jahre alt ist. Mhm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl von den Farben, das war auch irgendwie zum Teil.
Ja.
Also dieser Film sah aus wie aus den 80ern oder, um mal einen anderen schönen Weihnachtsfilm hier noch zu nennen, da bin ich nicht alleine, das würde mich interessieren, ob du ihn auch so sehr liebst wie ich, Drei Nüsse für Aschenbrödel. Also das ist ja auch ein Weihnachtsklassiker. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich behaupte mal, der ist aus den 70ern oder so. Also der war schon alt, als ich den als Kind geguckt habe. Und ich bin ja auch schon alt.
Nein,
also
insofern,
dieser Film
so
ist
alt auch nicht.
Sehr, sehr alt. Und ich finde, an manchen Stellen sieht der Grinch aus wie Aschenbrödel. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Das ist einfach, dieser Film sieht aus wie aus den 70ern, 80ern. Der sieht irre alt aus.
Ja.
Und ich meine nicht die Effekte.
Ja, meine Argumentation mit CGI war, alles daran hier ist ja gebaut. Ne? Das ist ja alles Maske und Prothesen. Das ist offensichtlich im Studio. Deswegen ist auch noch mal ein Grund, warum die Kamera oft so schräg steht, damit man den Himmel nicht sieht, weil es gibt keinen. Wir sind ja in einem Studio. Das sind ja alles dann, ne? Also da ist die Kamera dann auch so ausgewählt, um das eben nicht zu zeigen. Und es besteht halt öfter, dass, ich glaube, es ist einfach ein Faktor, dass man heute komplett eben noch gebaute Filme automatisch auch alte, die sich alter älter anfühlen, das wollte ich damit sagen. Nicht, weil die einzelnen Effekte sind, sondern weil das komplette Ding gebaut ist. Ne? Nichts daran eben irgendwie animiert wurde, wobei natürlich vielleicht schon, also ne, diese Blicke runter und so schon, aber eben nicht in dieser Gesamtheit. Ich weiß nicht, ja, schwer zu sagen. Vielleicht auch, weil das alles natürlich mit dieser mit diesem Erzähler und dann ist das alles gereimt. Klar, Anthony Hopkins, Traum als Stimme, sure. Aber das hat natürlich auch alles, was ein bisschen altbackendes. Also man hätte sich ja auch entscheiden können, den Erzähler nicht zu nehmen. Also weiß ich nicht, das hätte man dann anders irgendwie rüberbringen müssen. Alles, was nicht auf der, die ganzen Informationen, die darüber erzählt werden, klar. Aber dagegen hätte man sich entscheiden können. Man hätte es moderne reimen können. Ich nehme mal an, weil halt das Kinderbuch so ein geliebtes Kinderbuch ist und natürlich gereimt, hat man sich entschieden, das zu behalten. Ne? Vielleicht war es auch eine der Vorgaben der Witwe. Ich rate jetzt, könnte sein, ne? So dass zumindest der Text ihres Mannes erhalten bleiben muss zu 50% oder was auch immer. Aber das spielt halt alles rein, da rein. Aber vielleicht war es auch der bewusste, also der Wunsch, dass das sich eben irgendwie ein bisschen nach, das ist schon ein bisschen älter anfühlen soll, im Sinne von, das ist eine Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsgeschichten sind
alt
und nicht neu. Ja, alt im Sinne von, ne, bestehen schon länger und es gibt keine neuen Weihnachtsgeschichten, sondern das ist ja ein großer Teil davon, dass die schon den Eltern erzählt wurden und so. Mhm. Also vielleicht ist es eine bewusste Absicht. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe den irgendwie ein bisschen zeitlos gesehen. Also nicht im Sinne von, ich verorte den jetzt in den 2000ern und ich verorte den irgendwo, sondern so ein bisschen da rausgenommen. Deswegen hat mich das jetzt nicht gestört, das Gefühl von, das fühlt sich jetzt nicht nach heute an. Ne? Also heute so schon mal eh nicht, aber nicht das Gefühl von, ja, ich weiß, der passt genau in die Zeit der 2000er. Also Look and feel und so,
ja.
Der Zeit. Ja. Aber verstehe schon, was du meinst, ja. Das waren jetzt so meine Gedanken dazu, ja.
Übrigens, passend zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, diese sehr smarten Anmerkungen, dass das alles gebaut ist und im Studio gedreht wurde. Der Grinch war für 3 Oscars nominiert bei der Oscarverleihung 2001. Einen hat er gewonnen und ich glaube, völlig zu Recht, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, für das beste Make-up.
Ja.
Dafür hat er den Oscar mit nach Hause genommen und nominiert war er noch fürs beste Kostümdesign und das beste Szenenbild. Auch diese Nominierung meiner Meinung nach völlig zu Recht. Auch wenn ich meine, der Film sieht alt aus, aber nichtsdestotrotz war es natürlich irgendwie, es war eine Leistung,
ja,
die da erbracht wurde. Das kann ich dann schon auch anerkennen.
Auf jeden Fall stimme ich auch zu. Ich hätte jetzt noch 2 Sachen.
Du hast auch noch ein Zitat. Ein Zitat musst du auch noch erzählen.
Ja, genau. Eins davon, also Dinge, die wir am Anfang gesät haben, wieder einholen.
Das nennt man übrigens Säen und Ernten.
Ja, das ist ein Mittel des Drehbuchschreibens, dass man vorne was sät, was man hinten wieder erntet. Das haben wir auch gemacht, mit unseren Zitaten sowieso. Das mache ich mal zuerst. Mein Zitat war, Bleeding Hearts of the World Unite, sagt der Grinch. Und ich fand das im Sinne dessen, wer der Grinch ist, irgendwie passend, ihn zu charakterisieren. Weil Bleeding Hearts heißt ja, er hat ja ein blutendes Herz eigentlich. Da hat er sich eigentlich verraten, ne? So, also ist ja, was eigentlich bei ihm los ist. Bleeding Heart. Und dann aber eben doch dieser Wunsch nach Zusammenhalt. Unite.
Mhm.
Außerdem ist das einfach so ein schöner Schlachtruf.
Auf jeden Fall.
Bleeding Hearts of the World Unite.
Eignet sich auch wahnsinnig gut für Merchandise. Also ich sehe Jutebeutel, die damit bedruckt sind, ja, vor meinem geistigen Auge. Ist ein super Slogan. Wirklich.
Das fände ich wiederum schön, Jutebeutel, muss ich sagen. Auch, nur auch, was ich mochte, war, dass der ja schon auch durchaus dark ist, der Film. Und da auch einiges an, ja, also ist da einiges von der Figur so doch sehr dark einfach ist. Also es ist eine trauernde, sehr wütende Figur. Irgendwie kam das alles für mich gut zusammen. Ich hatte so ein Gefühl von für den Film hier, obwohl der halt so über vollgestopft ist und süß und cute und viel ist, ne? Aber das ist eigentlich schon das Besondere. Und die Rezensionen waren ja auch gemischt. Also viele haben dem Film gerade das zum Vorwurf gemacht, dass er so dark ist über den Grinch. Und ich habe gedacht, ja, war aber auch, also die Rezensionen waren halt so. Aber er ist halt der zweit erfolgreichste Weihnachtsfilm nach Kevin Allein zu Hause oder Home Alone. Und der, glaube ich, 6 erfolgreichste Film jetzt in Einspielergebnissen des Jahres gewesen. Also da lagen die KritikerInnen eher falsch. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man musste den Grinch eben auch völlig zu 100% so dark und heftig machen. Und den jetzt, also auch das muss man sagen, dass da nicht jemand gesagt hat, wir müssen ihn mal ein bisschen runterfahren, dann war das schon gut. Also finde ich das super. Das ist halt total aufgegangen. Es gab auch wohl ein paar Vetos zu einigen Sachen, was den Grinch anging im Film. Das habe ich gelesen. Und zwar gab es ein Veto, ich kann es gerade nicht mehr ganz nachverfolgen, von wem, aber es gab eins dazu, dass er keine ausgestopfte Katze in seiner Höhle haben durfte. Da muss ich sagen, okay, there was a line. They found the line. Das ist ja gut, dass er offensichtlich austariert wurde. Aber ich finde es sehr gut, dass er doch immer noch so dark war und teilweise auch morbide sein durfte. Deswegen mochte ich das Zitat. Ja.
Bin ich total bei dir. Finde ich gut.
Freut mich. Letzte Sache noch zum Einholen. Jetzt haben wir ganz am Anfang über den Titel gesprochen. Mhm. Ne? Dass es im Deutschen heißt Der Grinch und auf Englisch How the Grinch Stole Christmas. Ich finde das sehr entscheidend, dass es im Englischen so heißt. Weil ich finde, es gibt am Anfang, was ja öfter passiert, was wir auch schon öfter hatten jetzt hier im Podcast, bei anderen Filmen und Serien, am Anfang fehlt lange das Gefühl für, was ist denn hier das Problem? Mhm. Also was ist jetzt der Konflikt in diesem Film? Und ich fand, dass es hier auch so war. Spannend, ob du mir da zustimmst oder nicht. Weil erstmal ist ja nur das Problem, der Grinch hasst Weihnachten total. Mhm. Und Cindy Lou Who hat ein Problem mit Weihnachten. That's it. Da ist ja, es ist schon klar, dass die zwei wohl da irgendwie miteinander, die begegnen sich auch, was gut ist, ne? Antagonist und Protagonist, Antagonistin und Protagonist begegnen sich. Aber es ist noch nicht wirklich aufgestellt, so, ja, aber was ist jetzt das, also was ist jetzt das Problem? Also wo ist der Konflikt? Weil noch sitzt er da oben auf dem Berg und sie sitzt unten, die begegnen sich auch eigentlich nicht. So, mhm. Und man hat am Anfang nur die Frage, die mich interessiert hat oder die einen dann interessiert ist, warum hasst er denn Weihnachten? Da habe ich gedacht, gut, das ist ja jetzt schön, ist aber immer noch kein Konflikt, sondern es ist immer noch eine Figur, da oben auf dem Berg hasst Weihnachten und hier unten hat ein Mädchen ein Problem, aber die kommen irgendwie nicht in auf dem Feld, wo sie in einen Konflikt miteinander geraten. Und dann wird zwar kurz gesagt, also wird kurz die Frage aufgemacht, ja, warum hasst der Grinch den Weihnachten, was einen ranhält, wird sofort danach aufgelöst, weil es kommt direkt dieser Flashback, der einem erklärt, warum er Weihnachten hasst. Mhm. Und dann steht man da wieder mit, ja, okay, jetzt weiß ich ja auch das. Und jetzt? Also macht ja jetzt keiner von euch irgendwas, was dazu führt, dass ihr miteinander um was ringen müsst. Und eigentlich habt ihr beide dasselbe. Ne? Du hast ein Problem mit Weihnachten, sie hat ein Problem mit Weihnachten. Das ist eigentlich auch nicht gut. Eigentlich müsstet ihr gegenteilige Ansätze haben. Und jetzt kommt mein Punkt rein. Im Englischen weißt du aber ja dann schon, der Grinch wird irgendwann Weihnachten stehlen. Mhm. Also dir wird ja durch den Titel schon vor, du gehst ja rein ins Kino und weißt schon, das wird ja noch passieren. Das heißt, wenn du den englischen Titel im Kopf hast, hast du diesen Spannungsaufbau von, ich weiß, das wird noch passieren, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da hinkommen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist eine Wie-Spannung. Mhm. Du weißt eigentlich schon, was passieren wird. Oft ist auch so, du weißt, irgendjemand wird umgebracht. Die Spannung ist, wie ist es denn dazu gekommen? Wie kann das denn jetzt sein? Das heißt, das ist nur, wenn du den Titel hast, war das für mich die Spannung von, naja, ich weiß, das wird ja noch passieren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dazu kommt. Das war dann für mich durch das Wissen des englischen Titels die Spannung. Aber dann habe ich gedacht, wenn du im Deutschen nicht diesen Titel hast, hast du diese Wie-Spannung ja gar nicht. Das ist ja schlecht. Du darfst diesen Titel auch nicht ändern. Oder? Mhm.
Ich verstehe dich.
Okay, das schon mal.
Dann. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich.
Freue
ich
mich schon mal.
Und ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Also es gibt von meiner Seite da keinen Widerspruch. Mhm. Ich überlege jetzt laut. Also das, was du jetzt gerade hier analysiert hast, ist ja, und ich meine das überhaupt nicht wertend, sondern ganz liebevoll, das ist Herzstück unseres Podcasts, dass wir Sachen analysieren. Das heißt, das war ja jetzt schon auch gerade ein bisschen verkopft, sag ich mal.
Durchaus.
Glaubst du, dass ein 12-Jähriger, der diesen Film im Kino sieht, sich diese Fragen stellt? Ich glaube einfach, dass der durch diese ganzen Gags und lustigen Szenen, die wir ja auch schon jetzt hier irgendwie erzählt und nachgespielt haben, dass das einfach, und dann passiert das, und dann passiert das, und das ist lustig, und dann fällt er da die Rutsche runter, und dann und dann passiert dies und jenes, und das meinte ich auch am Anfang mit, der Plot ist ja recht überschaubar.
Yeah.
Also der ist ja auch wirklich bis auf diesen einen Flashback sehr linear erzählt, sehr chronologisch, und dann passiert das und dann passiert das und als nächstes kommt das und dann macht er dieses und dann macht er jenes. Und ich glaube einfach, diese 100 Minuten für 12-Jährige im Kino sind einfach irgendwie ein Feuerwerk der guten Laune und lustiger Gags. Und ich weiß nicht, ob die sich diese Fragen stellen und ob die überhaupt eine, ich sag mal, Wie-Spannung, ob die überhaupt vermissen. Oder ob die einfach sich 100 Minuten lustig beballern lassen und eine gute Zeit haben.
Ja, das stimmt.
Natürlich ist alles, was du gesagt hast, eben total gerechtfertigt, vor allem, weil wir Drehbuchautoren sind und diesen Analyse-Podcast haben.
Im Sinne dessen habe ich meinen Auftrag erfüllt für dieses Jahr
nochmal. Absolut.
Aber ich stimme dir doch zu. Ich würde halt immer noch argumentieren, auch ein Weihnachtsfilm, der eigentlich auch für Kinder aus. Dieser Film ist ja schon auch für Erwachsene mit. Es gibt einfach vor allem auf der Dialogebene Witze, die sind offensichtlich für Erwachsene. Mhm. Und wenn du einen Film machst, der alle abholen soll, oder sagen wir so, ist besser, wenn der Kinderfilm auch den Erwachsenen Spaß macht, weil dann mehr Leute ins Kino gehen. Das ist schon auch ein Ding. Also wir denken auch über Zielgruppen nach und für wen schreiben wir unsere Filme und wen will man damit erreichen. Ich sag mal so, wenn man das auch noch gemacht hätte, das hätte dem Film jetzt nicht geschadet. Also die Kinder hätten immer noch ihren Rutschen Spaß gehabt. Und guck, der Max hat aber süße Ohren. Man hätte aber vielleicht noch mal Erwachsene mehr abgeholt. Also mich hätte man damit auf jeden Fall auch jetzt ohne den Analyse-Drehbuchautorinnenkopf mehr abgeholt. Weil es ist ja nicht so, dass ich vor einem Film sitze und sage und über meine nicht emotionale Analysebrille den Film gucke, sondern ich sitze davor und fühle den. Und wenn dann was für mich nicht stimmt, dann fange ich an zu analysieren, was ist es denn? Und in dem Fall war es eben so, ja, und wo ist das Problem? So, also,
aber das, you know, finde ich jetzt spannend, weil vielleicht bin ich auch einfach im Herzen noch immer eine 12-Jährige. Was für eine schöne Vorstellung.
Ja.
Weil ich hatte irgendwie, also diese 100 Minuten, ich bin da gut durchgekommen.
Ah ja, ich nicht.
Das wäre meine Frage gewesen. Du nicht, also du hattest quasi den Finger schon auf dem Ausknopf.
Ja, ich habe den Film auch an 2 Tagen geguckt.
Oh mein Gott!
Ja, und ich habe mir wirklich, also ich war schon wirklich unter dem Punkt, ich gucke den jetzt nur zu Ende, weil... den für den Podcast.
Okay, krass. Weil das hatte ich total bei Ferrari. Mhm. Hört gerne mal in die Folge rein. Das ist unsere bisher wütendste Folge, behaupte ich. Mhm. Also bei Ferrari war ich mehrfach kurz davon, da habe ich gedacht, jetzt reiß dich mal zusammen. Du wirst ja wohl noch irgendwie ein Einzelstück zu Ende gucken können. Und das Problem hatte ich beim Grinch gar nicht. Also ich bin wirklich gut durch diese 100 Minuten gekommen, aber du nicht. Das tut mir leid.
Zweite Hälfte wurde dann besser. Also insofern bin ich dann froh, dass ich dann am zweiten Abend die zweite Hälfte noch geguckt habe. Aber bei der ersten war ich wirklich so... Uiuiui. Aber ja, also das ist jetzt eben die Frage, ne? Ist es nicht, bin ich nicht mehr im Herzen eine 12-Jährige? Was für eine schlimme Vorstellung. ist einfach ein Aspekt, bei dem ich glaube, man hätte ihn auch noch schärfen können und es hätte die Sache einfach noch mal ein Müh besser gemacht und dem Film keinen Abbruch. Aber der Erfolg dieses Films zeigt, ist wohl mehr ein Lisa-Problem. Ist okay.
Wollen wir ganz kurz noch sagen, wer die Regie übernommen hat, damit wir diesen Namen einfach mal gedroppt haben. Das ist Ron Howard. Dieser Mann weiß, was er tut und hat in seiner jahrzehntewährenden Karriere großartige, wie ich finde, großartige Filme inszeniert. Ja. Ich nenne jetzt einfach mal Rush oder A Beautiful Mind, wofür er auch den Regie-Oscar 2002 bekommen hat, Apollo 13, Illuminati und viele, viele mehr. Und die Drehbuchautoren wollen wir auch nicht unerwähnt lassen.
Bitte.
Das sind die Herren Jeffrey Price und Peter S. Seaman. Und jetzt droppe ich noch einen letzten Namen, nämlich die Musik. James Horner. Der weiß auch, was er tut. Musik ist ja auch ein ganz schneller Weg ins Herz des Publikums. Und wer bei James Horner jetzt denkt, nie gehört, doch habt ihr alle schon gehört. Nämlich unter anderem bei Titanic, Avatar, A Beautiful Mind oder The Amazing Spider-Man, um nur einige wenige seiner Werke zu nennen.
Finde ich alles super. Und jetzt werfe ich noch 3 Namen ein auf der Seite des Drehbuchs, weil es gibt nämlich einen Rewrite des Drehbuchs, für den es keinen Credit gab.
Oh!
Mhm. Weil es gibt so ein
bisschen. Und woher weißt du dann davon, du Insider?
Weil es ein Artikel in der.
Ach, du hast richtig recherchiert.
Los Angeles Times gab. Ja, weil ich das Gefühl hatte, ich dachte, ich habe nicht so viel zu sagen zu dem Film. Ich musste es diesmal, also aus meiner eigenen Analyse heraus, weil ich so wenig Notes hatte. Weil ich ja, wie gesagt, in der ersten Hälfte vor allem so war, huiuiui. Deswegen, ja, habe ich mich diesmal mehr da hineingeworfen.
Oh,
und es gibt also ein uncredited Rewrite von den Herren Alec Berg, David Mandel und Jeff Schaeffer. Alle 3 sind Drehbuchautoren für Seinfeld gewesen.
Mm.
Und das ist ja einer der Top-Comedies, die es jemals gab. Und von daher ist das ja auch noch mal ein, ja, also hinsichtlich der vielen Jokes, auch gerade auf der Dialogebene, sind die drei da wohl nicht unerwähnt zu lassen.
Ja. Sehr gut, mea culpa, und sehr gut, dass du diesen Fauxpas meinerseits ausgewetzt hast. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde sowieso, kreative Arbeit, die keinen Credit bekommt, fühlt sich per se nicht richtig für mich an. Also nochmals vielen Dank, dass du diese drei Namen noch parat hattest.
Ja.
Und ich möchte jetzt auch nochmal in den Ring werfen, dass bei Filmen oder Serien, nee, bei Serien würde ich es zurücknehmen, ich nehme es zurück, bei Filmen, wo hinter Drehbuch-Doppelpunkt sehr viele Namen stehen, und ich sag mal so ab drei wird es für mich viel.
Ja.
Und manchmal stehen da vier Namen, fünf Namen, sechs Namen oder mehr. Ist meistens kein so wahnsinnig gutes Zeichen. Das ist dann häufig ein Indiz dafür, dass am Buch sehr viel, ich sag mal, geschraubt wurde oder viele neue Ansätze gewählt wurden. Und dann setzt man hier noch einen Autor drauf und da noch eine Autorin und so. Das ist meistens kein gutes Zeichen für eine klare Vision eines Menschen oder eines Teams, eines kleinen Teams, die eine klare Vision hatten und die irgendwie erzählen durften, sondern dass da viele Einflüsse reingrätschen.
Das stimmt. Hier ist es vielleicht nur ein bisschen anders, weil es wohl offensichtlich ein Comedy-Humor-Rewrite war.
Mhm.
Da gehe ich jetzt im Sinne von drei, wenn du drei Drehbuchautoren von Seinfeld holst, dann wird das wohl der Fokus sein. Das kann schon mal funktionieren, wenn wirklich der Fokus ist, dein Job ist es, die Witzequote hochzuschrauben. Pro Seite, und das ist was, was es wirklich gibt. Also man nennt es auch Punch-Up, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Und dann wird wirklich, also auch werden auch gerne die Witze pro Seite gezählt. Also das ist was, was existiert. Kann es schon mal funktionieren, ja. Aber dann muss wirklich sehr konkret eingegrenzt werden, wofür jeweils die neuen DrehbuchautorInnen geholt werden. What's the job? Genau, ja. Trotzdem, ja, ist das, ich weiß jetzt nicht, warum nicht gecredited, aber es ist, die Writers Guild of America hat andere Regeln zum Thema Credits. Es dürfen zum Beispiel nicht mehr als drei, glaube ich, genannt werden hinter Drehbuch. Rein von der Writers Guild her.
Echt jetzt?
Ich meine, drei ist die Begrenzung. Es gibt auf jeden Fall eine Begrenzung und ich bin mir ziemlich sicher, es ist drei. Ja, und wer die dann kriegt, das ist halt auch festgelegt in der Writers Guild. Meines Wissens ist jetzt, ist vorsichtig, aber ich meine, es ist so, dass selbst wenn du den größeren Anteil schreibst am Drehbuch, aber du bist der sechste Autorin, kriegst du, heißt das nicht, dass du noch den Credit kriegst, sondern der die erste Fassung kriegt, kriegt die Erstnennung. Bei uns geht das in Deutschland nach Schaffensanteil. Also wer wirklich wie viel Anteil hat am Drehbuch, kriegt dann die Erstnennung. Das ist übrigens auch ein Ding bei uns. Erstnennung, Zweitnennung. Das ist nicht willkürlich, wer wo steht in der Reihenfolge. Vielleicht auch mal für euch, wenn ihr mal darauf achtet, wie viele Menschen haben da mitgeschrieben. Die Regel ist, die erste Person hat am meisten Anteil gehabt am Drehbuch. So, das sind so Unterschiede. Ja, bin mir relativ sicher, dass das stimmt. Aber ja.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Haben wir nochmal richtig tief in unser Fach gegriffen am Ende. Ein paar Nuggets. Damit sind wir am Ende unserer Weihnachtsfolge.
Ho,
am Ende
ho,
unserer letzten.
Das musste nochmal sein. Entschuldigung.
Beziehungsweise bye, bye, bye. Weil wir jetzt am Ende sind. Wir beenden damit auch unsere zweite Staffel für dieses Jahr und kommen nächstes Jahr wieder. Und zwar am 8. Januar sind wir wieder da. Wir machen eine kleine Pause über Weihnachten. Wir hoffen, ihr auch.
Mhm.
Erholt euch gut.
Mhm.
Kommt gut rüber. Und wir werden am 8. Januar welchen Film, welche Serie besprechen, Anne?
A House of Dynamite. Ein Film, den Catherine Bigelow inszeniert hat und den man Stand jetzt auf Netflix gucken kann.
Ja.
Ich bin sehr gespannt auf diesen Film und freue mich schon, wenn wir darüber reden im neuen Jahr.
Ich freue mich auch, wenn ihr Anregungen, Kritik, Feedback habt zu dieser Folge oder grundsätzlich, immer gerne an gerne an die E-Mail-Adresse, die in den Shownotes stehen, oder an uns über Instagram. Unsere Accounts stehen auch dort. Abonniert gerne die Glocke, folgt uns, verteilt viele Sterne zu Weihnachten.
Oh ja.
An uns. Wir würden uns freuen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Wiederzuhören. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir hören uns in 2026.
Merry Christmas and a Happy New Year. Bis bald. Bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.